Hey, ihr da draußen, sperrt die Lauscher auf. Willkommen bei
Kugelsicher,
dem Copcast der Polizei Hessen.
Kugelsicher.
Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber, alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen.
Kugelsicher.
Authentisch, ehrlich, direkt, hart. Ganz schön krass. Und auf jeden Fall kugelsicher.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Ja, und heute erneut im Studio zu Gast die Kriminalpolizei aus Frankfurt. Ich darf begrüßen Kriminalkommissar Philipp und Kriminalhauptkommissar Jürgen vom K65. Hi.
Hallo, grüß dich.
Hi.
Ja, ihr kommt vom K65 und am besten stellt ihr euch selbst mal vor und sagt, was das für ein Kommissariat ist. Philipp, fang doch du mal an.
Ja, hi, Philipp, ich bin 34, ich bin eigentlich relativ spät zur Polizei gekommen, bin eigentlich erst seit 2 Jahren wirklich mit dem Studium fertig, bin seit 2016 bei der Polizei, davor habe ich mich relativ lange noch bei der Bundeswehr rumgedrückt, war 10 Jahre lang im aktiven Dienst bei der Bundeswehr als Zeitsoldat und habe mich dann im Nachhinein dann nochmal umbeworben auf die Polizei und bin dann zum K65 gekommen, direkt nach dem Studium. Und was machen wir? Ja, wir machen die Korruptionsbekämpfung. Da hat es ja schon eine Folge. Und die beiden anderen Bereiche, die wir noch machen, ist die Geldwäsche. Und das, was wir halt machen, ist die Vermögensabschöpfung.
Vermögensabschöpfung, da reden wir dann heute noch drüber. Jürgen.
Ja, ich heiße Jürgen. Ich komme aus Seligenstadt. Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder und bin schon ziemlich lange bei dem Thema, über das wir heute reden, Vermögensabschöpfung. Ich bin da nach einem sehr späten Anfang bei der Polizei, erst mit 32, aber sofort dahin. Also nachdem ich mir vorher lang überlegt habe, was soll ich tun, bin ich dann dort eben geblieben auf jeden Fall. Habe das viele Jahre lang in Offenbach gemacht und bin 2017 nach Frankfurt gekommen. Also gleich nach der Ausbildung eigentlich bin ich da kleben geblieben.
Also ihr seid beide relativ spät zur Polizei, mit 32, mit 29, 28?
28.
28. Ja. Seid beide direkt zu K65?
Und nee, so ist das nicht. Also ich bin erst in Offenbach gewesen.
Ach so.
Ich bin direkt aus Wiesbaden dann nach Offenbach gegangen, habe dort sogar ein Praktikum gemacht in der Vermögensabschöpfung und bin dann da geblieben.
Das meinte ich ja, ihr seid zur Vermögensabschöpfung. Natürlich heißt das in Offenbach nicht K65, genau, sondern in Frankfurt. Da seid ihr also parallel. Philipp, du warst bei der Bundeswehr 10 Jahre.
Ja.
Und Jürgen, was hast du vorher gemacht mit 32? Dann hast du auch eine berufliche Vorgeschichte, denke ich mal.
Auf jeden Fall, ja. Ich habe gleich nach dem Abi studiert. Ich habe Geschichte und Jura studiert und habe einen Magisterabschluss gemacht. Ich habe das auch fertig studiert und habe angefangen zu arbeiten. Habe dann aber eben so Anfang 30, das Thema hatten wir eben, mir nochmal überlegt, wo will ich hin? Und wieder erwarten bin ich bei der Polizei hängen geblieben, also an dem Thema Polizei. Und mir sind die Gegenargumente ausgegangen, als ich weiter drüber nachgedacht habe. Und so kam das dann auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt auch einen Beruf gefunden, wenn ich vorher vielleicht Jobs hatte.
Also du konntest dir vorher nicht vorstellen, zur Polizei zu gehen, aber hast dann hier einen Beruf, vielleicht eine Berufung gefunden. Jetzt muss ich aber nochmal fragen, was hast du genau studiert auf Magister?
Ich habe osteuropäische Geschichte studiert und öffentliches Recht. Das heißt, ich hatte ein juristisches Nebenfach und ein historisches Hauptfach und habe eine Magisterarbeit geschrieben und das Ganze hat 5,5 Jahre gedauert. Ich war an der Uni Gießen.
Ach, juristisches findet man bei uns ja doch so einiges an Vorstudiums, aber Geschichte, Historik, also das ist eine sehr, sehr spannende Kombi. Ja, und war das so, dass du, weil du gesagt hast, Polizei war dann irgendwann eine Idee für dich und war auch eine Möglichkeit. Wie konntest du das kombinieren oder was hat dann Klick gemacht, dass du gesagt hast, und jetzt wird's Polizei?
Ich glaube, da war der menschliche Faktor auch wichtig oder der Menschenfaktor war wichtig, weil ich wusste, was für Typen das sind. Also ich hatte ja schon Berufserfahrung nach ein paar Jahren und ich wusste, was mir wichtig ist. Und hatte ein Bild davon, was für Typen bei der Polizei arbeiten. Und darüber hinaus sollte das Ganze auch irgendwie noch ein Gehalt haben, also ein bisschen ideellen Gehalt. Ne? Einfach nur irgendwie für die Rendite irgendwie Marketing, Kommunikation machen oder so, das hat mir nicht gereicht. Und bin ich deshalb zur Polizei, vielleicht nicht um die Welt zu verbessern, aber einfach nur um ein bisschen Sinn dahinter zu haben. Ne? Ich sag meinen Kollegen immer ganz gerne, ich wollte unbedingt zu einer Non-Profit-Organisation. So haben die meisten ihre Polizei noch nie betrachtet. Ich tue das doch sehr gerne, muss ich sagen.
Ja, Philipp, Bundeswehr vorher 10 Jahre, da ist dann der Wechsel, sage ich mal, nicht ganz so, sage ich mal, drastisch wie vielleicht von der Kunstgeschichte.
Naheliegender, ja.
Ja, naheliegender. Was war bei dir dann der Motivationsfaktor zu sagen, jetzt wird's Polizei?
Ja, das war so ein Prozess. Ja, ich habe bei der Bundeswehr ist es ja so, dass man sich für einen gewissen Zeitraum verpflichtet. Und so hat man ja dann relativ schnell auch perspektivisch den Zeitpunkt festgestellt, wann es endet. Und als dieser Zeitpunkt bei mir näher kam, habe ich natürlich lang hin und her überlegt, was mache ich denn jetzt eigentlich? Nochmal komplett was Neues anfangen, mich irgendwo in ein Studium setzen oder in eine Ausbildung nochmal machen. Da kam dann eigentlich relativ schnell dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Polizei, das wäre was. Und da habe ich mir gedacht, probier's doch einfach mal. Und es hat dann irgendwie doch alles geklappt. Ja. Ich bin dann quasi von den Geschehnissen getragen worden.
Ja, sehr spannend. Ihr habt beide eine sehr spannende Vita und arbeitet in einem sehr spannenden Feld der Vermögensabschöpfung, was das genau ist. Darum geht es heute hier in der Folge von Kugelsicher. Und bevor wir jetzt hier einsteigen, gibt es an dieser Stelle natürlich unseren berühmt-berüchtigten
Keyword-Schnellschuss.
Ja, habt ihr schon von gehört? Hoffe ich.
Ja.
Ja. Okay, wenn ihr bereit seid, dann geht's los. Man in Black oder Matrix?
Matrix.
Bodensee oder Chiemsee?
Chiemsee.
Bodensee.
Louvre oder Eiffelturm?
Was ist Louvre?
Louvre oder Eiffelturm?
Louvre.
Nichts davon.
Motorrad oder Fahrrad?
Fahrrad.
Chamäleon oder Libelle?
Libelle.
Gulasch oder Chili con Carne?
Chili con carne.
Chili con carne.
Hätte mich jetzt auch gewundert, Jürgen, wenn du bei Louvre gesagt hättest, Eiffelturm. Ja, als Kunsthistoriker. Ihr seid beide Fahrradfahrer. Okay, das ist schon mal auch interessant. Sportiv, also der Sport spielt auch eine Rolle in euer beider Leben.
Auf jeden Fall.
Definitiv.
Sehr gut.
Zumindest als Breitensport.
Ja, kommen wir mal zu eurem eigentlichen Fachgebiet. Das ist dann nicht professionell das Fahrradfahren. Das ist dann die Arbeit bei der Kriminalpolizei, ganz speziell bei der Vermögensabschöpfung im K65 in Frankfurt. Was genau muss sich der Laie unter Vermögensabschöpfung vorstellen? Das ist ja schon ein interessantes Wort. Und also es geht irgendwie darum, Vermögen wegzunehmen. Was genau versteht man unter eurer Arbeit?
Die Arbeit ist folgende, dass die Kollegen, die was haben, die ermitteln Straftaten und die meisten Straftaten werden begangen, damit man da irgendwas rauszieht, Geld. Ja. Meistens hat es eine wirtschaftliche Motivation, der Täter kriegt also irgendwas aus seinen Taten und wenn die Kollegen dazu Hilfe brauchen, herauszufinden, welches Vermögen hat er erlangt aus den Straftaten, über wen hat das vielleicht verschleiert, wohin ging das Geld, wohin ging das Vermögen, wie war der Weg? Das sind alles Sachen, die wir ermitteln. Und Vermögenssicherung sind auch, sagen wir mal, betrifft Rechtsbereiche, die man so in der Polizeiausbildung weniger hat. Da ist es dann gut, wenn man eine Servicedienststelle hat, die sich mit solchen Sachen auskennt. Weil erstens nicht nur die Finanzermittlung zu gucken, wo ist das Geld langgegangen und so, Bankenkontakte zu haben und die Informationen da schneller zu bekommen, ist das eine, aber Vermögenswerte zu pfänden, was Pfändungen sind und wie man das technisch abwickelt und so weiter, ist alles so ein bisschen Spezialkiste, Spezialwissen. Das haben wir und damit stehen wir zur Verfügung.
Also wenn ich richtig verstehe, es geht darum, dass Straftäter, Straftäterinnen aus ihren Taten keinen Profit ziehen. Ne? Dass die dann nicht am Ende praktisch reicher aus der Nummer rausgehen und dass sie das, was sie da krimineller wirtschaften, behalten.
Genau, das sagt im Prinzip das Gesetz. Das Gesetz sagt, man soll das, was man aus Straftaten erlangt, nicht behalten können. Das sieht das Gesetz gar nicht als Strafe, sondern als eine Nebenfolge der Rechtspflege. Und die ist zu gewährleisten.
Du hast eben gesagt, Jürgen, Servicedienststelle. Also ihr versteht euch als Servicedienststelle, ihr seid ein Kommissariat, aber ganz viele Bereiche aus anderen Kommissariaten kommen zu euch, weil sie euer Know-how brauchen oder weil ihr für sie praktisch dann die Abschöpfung machen sollt. Ist das so richtig?
Ja, es lässt sich ja auch, also die deliktische Ermittlung von dem, was wir tun, um das Vermögen aufzuklären, das lässt sich ja nicht unbedingt immer so trennscharf voneinander abgrenzen. Häufig ist das, was wir tun, ja durchaus, geht auch in die gleiche Richtung, deliktisch das Ganze mit aufzuhellen, weil das einfach Hand in Hand geht. Und viele Kollegen, die, ich sag mal so, in ihrem alltäglichen Trott sind, ihre Fälle bearbeiten. Die sind natürlich auch dankbar, wenn sie in solchen Bereichen, wo sie sich jetzt selten bewegen, ja, insbesondere im Bereich Finanzermittlung und oder ich sag mal allgemein allem, was mit Finanzen zu tun hat, an jemanden wenden können, dessen täglich Brot das ist. Ja, und da unterstützen wir dann halt auf vielfältige Art und Weise. Sei es, dass wir wirklich die Verfahren aktiv begleiten, das heißt mit in die Verfahren reingehen und dann das tun, was Jürgen gerade skizziert hat, bis hin, dass wir auch bei den deliktischen Ermittlungen zum Teil mit unterstützen und bestimmte Teilaspekte aufklären. Oder auch, dass wir einfach nur Hilfe zur Selbsthilfe geben, um den Kollegen zu zeigen, wie könnte man jetzt an gewisse Informationen herankommen.
Das hat auch was damit zu tun, dass man in jeder Dienststelle, wo man bestimmte Deliktsart ermittelt, nicht, man natürlich auch einen ganz bestimmten deliktischen Fokus hat. Das heißt, es geht darum, die Straftat zu ermitteln. Und der Tag hat trotzdem für die Kollegen ja nur 24 Stunden. Die Vermögenswerte zu sichern, die Leute aus den Straftaten haben, kommt dann quasi immer so ein bisschen on top. Ne? Und das erklärt auch, warum der Service dann hier und da auch manchmal nötig ist, weil viele Kollegen dafür dann vielleicht auch keine Zeit haben. Nicht? Auch regelmäßig bei großen Ermittlungsverfahren ist das dann auch ein eigener Bereich, ein eigener Einsatzbereich.
Von was für Delikten sprechen wir denn hier genau? Also wurde jetzt schon irgendwie deutlich, dass ihr es mit sehr vielen und unterschiedlichen Arten von Delikten zu tun habt. Aber was genau ist das? Rauschgiftkriminalität, organisierte anderem, Kriminalität? Ja. Um was geht's da?
Im Prinzip kann man da das StGB einmal von vorne bis hinten fast durchgehen.
Also Strafgesetzbuch.
Ja, genau. Und stolpert im Prinzip einmal über die meisten Gesetze. Ja, das sind nur wenige Normen, die da jetzt rausfallen würden, wo wir überhaupt eigentlich nichts mit am Hut hätten. Weil, ich sag mal, die meisten Straftaten zielen darauf ab, dass irgendeiner irgendwas daraus erlangt. Ja, sei es die normale Eigentumskriminalität, die da originär vorsteht, aber es können auch andere Delikte sein, wie beispielsweise, wenn man jetzt mal in die Hoheitsdelikte reingeht. Zu einem Mord gibt es beispielsweise auch eine gewisse Motivation und die kann ja durchaus auch finanziell ausgerichtet sein. Und selbst da könnten wir rein theoretisch mit einsteigen, gucken, was war die Motivation des Täters, womit wir wieder im Bereich der Finanzermittlungen wären. Also es sind eigentlich fast jede Straftat ist da im Prinzip denkbar.
Müsst ihr dann auch in den Delikten, die ihr damit betreut, irgendwie auch fit sein? Also weil du jetzt sagst Mordermittlung, ist es dann so, dass ihr auch schon also bestimmtes Know-how im Bereich der Mordermittlung braucht? Oder seid ihr da wirklich auf euer Spezialgebiet da praktisch fokussiert?
Naja, wir haben unser Spezialgebiet, das ist richtig, in dem wir uns speziell auch auskennen, aber wir sind, was natürlich alle möglichen Delikte angeht, sind wir Generalisten. Ja, und sind jetzt natürlich in einem Betrugsdelikt nicht so tief drin wie jemand, der das täglich macht. Ja, aber es ist halt, gehört schon dazu, dass man sich in alle möglichen Delikte auch reindenkt. Ja, und
Jürgen, du wolltest was sagen?
Naja, wir haben Klassiker, die wir vor allen Dingen bedienen. Nicht? Das sind natürlich Betrugsdelikte, einfach auch deshalb, weil das die Delikte sind, der Täter bekannt ist. Ja? Oder zumindest als Alias-Personalie bekannt ist. Nicht? Klassisch sind auch eigentlich die Drogendelikte. Und damit haben wir sehr unterschiedliche Täterklientel. Es gibt auch die Deliktsbereiche Wirtschaftskriminalität oder Kapitalanlagebetrug, die, sagen wir mal, nicht so öffentlichkeitswirksam sind, die sich aber dadurch auszeichnen, dass sie hohe Schadenssummen beispielsweise haben oder schlichtweg gute Schuldner. Nicht? Schuldner in dem Sinne, die Firma, die beschuldigte Firma ist oder der Täter, die ein bürgerliches Leben haben und deshalb auch, sagen wir mal, transparentere Vermögensverhältnisse, in die man besser eingreifen kann als die von einem Drogendealer, der nicht wirklich eine bürgerliche, sagen wir mal wirtschaftlich bürgerliche Existenz hat. Ob man jetzt den Täter mit weißem Kragen hat, der Geschäftsführer einer kleinen Firma ist oder einer großen oder einer noch größeren. Oder ob wir ja so einen Drogendealer haben oder einen ja, kleinen Drogendealer in prekären Lebensverhältnissen, der eigentlich nichts auf der Leiste hat und wo auch nicht viel zu sichern ist. Insofern kennen wir uns dann natürlich auch mit der Typologie von Tätern aus.
Du hast gerade gesagt, geht da nochmal um hohe Schadenssummen. Von was für Schadenssummen reden wir denn hier?
Na, es gibt große Kapitalanlagebetrugsverfahren, wo wir von Schadenssummen zwischen 200 und 300 Millionen Euro sprechen. Das ist sicher der Fall. Ne? Das heißt nicht, dass solche Summen auch gesichert werden, aber in zweistelligen Millionenbereichen wird dann in riesigen Verfahren dann auch mal gesichert, wenn man Glück hat.
Und das schöpft ihr ab?
Das wird gesichert. Wir sichern fürs Verfahren, ne? Das ist da so technisch. Das heißt, wir pfänden das oder wir nehmen es mit, ne? Wenn man es anfassen kann, nehmen wir es mit.
Ist das oft so, dass da Bargeld auch rumliegt in einer astronomischen Höhe oder ist das eher?
Ja, das ist schon das Schöne, wenn man dann auch in Durchsuchungen dann auch mal in einem Versteck richtig was Tolles findet, nicht? So ein paar 10.000 Euro, wo sich der Besitzer richtig Mühe gegeben hat, das nicht zu finden. Aber solche Verstecke findet man dann auch, ja, und das ist das, wo man sich bei Durchsuchungen dann auch Mühe geben kann.
Darfst du sagen, was das für ein Fall war, wo das jetzt der Fall war? Wo das so versteckt war? War das jetzt, um was ging's da?
Ach, das war ein Kapitalanlagebetrüger. Das war auch im Frankfurter Bereich. Der hatte in seinem sehr gut bürgerlichen Haus, in seiner Garderobe eben wunderbar eigentlich durch eine Schrankverblendung versteckt eine Klappe, die sich mit einer so einer Art Kreditkarte öffnen ließ. Das haben wir nicht mit einer Kreditkarte aufgemacht, sondern ich weiß nicht, mit der Kuchengabel oder sonst irgendwas, was wir dann da gefunden haben. Auf jeden Fall, da war dann auch die falsche Promotion drin und auch natürlich ja ein paar 10.000 Euro oder ich weiß nicht, waren es knapp 100. Und es ist immer schön, sowas zu finden.
Was findet ihr denn sonst noch so? Also was muss ich mir denn da vorstellen? Die Bandbreite ist ja da anscheinend sehr, sehr groß. Was sind das auch für Gegenstände, die ihr abschöpft, wenn es jetzt nicht nur um Kohle geht, also um Geld?
Naja, zu solchen Durchsuchungen gehört dann natürlich auch, dass man sich bekannte Bankschließfächer anguckt, nicht? Und da sind dann regelmäßig auch andere Wertgegenstände drin. Da sind dann auch Goldbarren drin oder, naja, bei gewissen Klientelen sind es auch die dicken Uhren, die am Arm von gewissen Leuten nicht fehlen dürfen, die sehr viel Geld wert sind. Und es sind regelmäßig die werthaltigen Fahrzeuge, die fahren, ja?
Immobilien.
Wenn es denn mal nicht keine Leasingfahrzeuge sind.
Immobilien, Philipp?
Immobilien gehen auch, ja, auch immer sehr beliebt. Wenn der Eigentümer sich eine Immobilie zugelegt hat, kann man da mit einer Zwangssicherungshypothek eigentlich immer ganz gut arbeiten. Das ist dann zwar Sache der Staatsanwaltschaft, aber dann auch wieder an uns quasi zu ermitteln, dass überhaupt die Voraussetzungen dafür bestehen. Ja? Also er quasi Eigentümer von einer werthaltigen Immobilie ist und nicht von irgendeiner Bude, wo man vorwärts rein und rückwärts rausgeht.
Was war so das, jetzt vom Bargeld, wie gesagt, mal abgesehen, was war so im dinglichen Bereich so das Beeindruckendste, was ihr da mal abgeschöpft habt? Gibt's da was?
Ja, das war zum Beispiel bei einem Drogendealer waren das diverse werthaltige Uhren unterschiedlichster Hersteller. Und da war, meines Wissens war allein eine von diesen Uhren lag im Wertbereich so um die 160.000 Euro. Die der da in seinem Safe im Kinderzimmer hat liegen lassen. Ja, und ich glaube, alle Uhren zusammen waren dann schon über eine Million vom Gesamtwert her. Dann hat er natürlich noch ein schickes Auto gehabt. Der stand in der Garage. Da hat er sich so einen extra Korkboden legen lassen mit so einem Familienwappen auf dem Boden, wo dann seine Initialen drin waren. Der ist dann natürlich auch vom Hof gefahren worden durch das Abschleppunternehmen. Das sind so Sachen, so Highlights, die man mal mitnimmt.
Ja, das mit dem Auto am Abschlepphaken ist dann das, was dann auch regelmäßig dann einem Täter dann eigentlich genauso wehtut. Das merkt man dann auch. Weil wenn wir kommen und die Sachen dann einfach mitnehmen, beziehungsweise unserem Gerichtsvollzieher sagen, so bitte einpacken, bitte abschleppen, dann wird das für die Leute quasi offenbar, dass das jetzt ihnen weggenommen wird. Und wenn es eine bürgerliche Existenz ist, wo das passiert, dann ist das auch äußerst ehrenrührig für die Leute und sehr, sehr unangenehm, nicht? Also für, wie gesagt, einen Geschäftsführer, der einen äußerlich honorigen Lebenswandel hat, ist das ein Problem.
Das ist ein interessanter Aspekt. Also wie reagieren denn diese Menschen, mit denen ihr dann zu tun habt, wenn ihr denen die Autos wegnehmt oder sogar Immobilien oder Millionenwerte? Also wie muss ich mir vorstellen, wie reagiert da so ein Mensch?
Stellenweise heftiger, als wenn man ihnen eröffnet, dass sie in Haft gehen. Weil, ich sag mal, die Haftstrafe ist etwas, was sehr häufig ja auch mit einkalkuliert wird. aber dass das, was man erlangt hat, dann auf einmal wieder sich in Rauch auflöst, beziehungsweise von der Polizei von dann getragen wird, das ist etwas, womit nicht unbedingt immer gerechnet wird. Und was dann, wie Jürgen das auch schon sagte, natürlich auch eine gewisse Außenwirkung hat. Ja, den Wagen am Haken, den sieht man, den sehen auch die Nachbarn und das mögen die überhaupt nicht. Und dann reagieren die stellenweise doch deutlich heftiger, wie schon gesagt.
Wir reden aber hier nicht von Auseinandersetzungen, das ist ganz klar. Also wir sind Polizei und die Leute reißen sich dann letztendlich doch am Riemen. Ne? Man merkt an der überschießenden ersten Reaktion vielleicht, dass das so ist, aber jemand, der Bürotäter ist, der hat sich auch da mehr im Griff. Aber man sieht dann die Erschütterung eigentlich, ja, bei dem einen oder bei dem anderen Typ auf die ihm eigene Art. Das meinen wir eigentlich. Ja, und was Vermögenswerte angeht, gibt es dann auch manchmal einfach ein Problem. Also wenn das dann von einem Jet-Set-getriebenen Kapitalanlagebetrüger ein Rennpferd ist, dann weiß man, okay, das ist ein großer Vermögenswert, den man zu sichern hat. Das hatten wir auch mal. Dann wissen wir aber eigentlich nicht so recht, was man damit anfangen soll, nicht? Weil ein Rennpferd zu verwerten, also zu Geld zu machen, ist dann schon eher wieder eine hohe Kunst. Beziehungsweise eigentlich steht das ja irgendwo und man muss das bezahlen und so weiter. Also die Gerichtsvollzieher sagen dann immer, nur Bares ist Wahres, weil das ist einfacher als ein Rennpferd.
Ja, das wäre jetzt noch eine Frage gewesen von mir. Was passiert dann mit den Dingen, die ihr abschöpft, sicherstellt, wegnehmt?
Nun, das kommt ganz drauf an. Also in aller Regel sind wir natürlich immer bestrebt, dann anzuregen, dass eine gewisse Notveräußerung stattfindet. Also das Fahrzeug vielleicht dann unter den Hammer geht, weil natürlich ein gewisser Wertverfall auch eintreten kann. Es kann natürlich aber auch sein, dass der eine Weile bei uns im Präsidium dann auf dem Hof steht. Ja. Bei Uhren ist es leichter, die sind wertstabil, die kann man bei einer Spedition dann entsprechend lagern. Meistens geschieht das über die Gerichtsvollzieher, die wir hinzuziehen, die dann, wenn es am besten läuft, gleich auch bei der Durchsuchungsmaßnahme dabei sind und die Pfändung auch am Ende dann durchführen. Dann werden die irgendwo gelagert und irgendwann trifft der Richter eine Einziehungsentscheidung oder auch nicht, aber in den Fällen, wo das passiert, werden die dann verwertet, die werden dann verkauft und das Geld fließt dann dem Staat oder den Geschädigten zu, je nachdem, was es für ein Verfahren ist.
Also jeder der Prozessbeteiligten wägt ganz einfach Aufwand und Ertrag dann einfach ab. Das macht der Staatsanwalt, das macht der Gerichtsvollzieher und das machen auch wir so aus unserer Erfahrung eben, nicht? Ob sowas Lagerkosten verursacht, ob sich das lohnt, ob man das loskriegt und so weiter. Ja, wie hoch der Zeitwert von einem Auto ist und so. Das sind dann manchmal einfach auch ganz einfache Erwägungen. Ne? Aber verwerten und so weiter, das macht natürlich nicht die Polizei. Das macht dann Gerichtsvollzieher oder das machen beauftragte Unternehmen, genauso wie Lagerungen ganz oft auch an Private outgesourced wird.
Weil du eben Staatsanwaltschaft sagtest, die Zusammenarbeit von euch zur Staatsanwaltschaft ist sicherlich eine sehr enge, muss eine enge sein.
Ja, die ist sehr eng, weil die Strafprozessordnung da eine unterschiedliche Zuständigkeit, tut mir leid für das Wort, das ist so, vorsieht,
ja, wir sind bei der
weil wir sind in der Vermögenssicherung und wie ich vorhin gesagt habe, so alles Dingliche, das heißt alles, was man anfassen kann, das dürfen wir eigentlich sichern, wir, die Polizei, und Dinge, die man nicht anfassen kann, wie ein Konto, oder eine Immobilie, also eine Immobilie kann man anfassen, aber nicht das Grundbuch, in der sowas dann reingeschrieben wird, dass so eine Immobilie gesichert ist oder ne, beschlagnahmt, gepfändet. Das läuft über die Staatsanwaltschaft und mit der arbeiten wir dann deshalb, zum Beispiel an einem Maßnahmentag, es werden Durchsuchungen gemacht und das soll natürlich alles zeitgleich geschehen. Das heißt, wir gehen da in irgendeine Bude rein oder in ganz viele und zeitgleich gehen die Konten zu und sollen die Immobilien gesichert werden, weil es muss zu einem Zeitpunkt geschehen, weil wenn dann der Beschuldigte reagiert und wir waren nicht eher da, dann ist vielleicht das Geld dann doch überwiesen oder die Immobilie dann doch der Tochter.
Ich würde gerne noch einmal auf die Täter zu sprechen kommen. Ich sage jetzt Täter, muss ich vielleicht auch Täterinnen sagen?
Gibt's auch.
Also, die Menschen, mit denen ihr es da zu tun habt, ihr habt es ein paar Mal gesagt und es klang schon auch an, das sind sehr unterschiedliche Typen, ne? Milieu, bürgerlich, weiße Kragenkriminalität hast du vorhin, glaube ich, gesagt, Jürgen. Ist das auch ein Teil, der den Reiz dieser Arbeit von euch ausmacht? Die Befassung mit unterschiedlichsten Typen von Menschen?
Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht nur die unterschiedlichsten Typen von Menschen, mit denen man sich auseinandersetzt. Es sind die unterschiedlichsten Delikte. Es ist jedes Verfahren wieder anders. Ja, also ich weiß nie, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, mit welcher Art Verfahren beschäftige ich mich als nächstes. Ja, ob das jetzt ein Betrugsverfahren ist oder ob das ein Rauschgiftverfahren ist oder ob es vielleicht mal ein Mordverfahren oder was auch immer. Es kann im Prinzip alles bei rauskommen. Ja, und jedes Deliktsfeld bringt natürlich auch quasi so ihre Charaktere wiederum mit, ja, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss. Ja, also da definitiv, ja.
Wir haben ganz bestimmt einen Bürojob. Hauptsächlich. Ja, wir gehen genauso mit raus und die Suchung, uns wird gesichert und so weiter. Und da wir in einer Inspektion aufgehängt sind, die auch Drogendelikte macht und OK, also organisierte Kriminalität macht, sind wir da auch oft dabei. Das ist ein würziger Rahmen, würde ich mal sagen. Ja, aber wir haben hauptsächlich also einen Bürojob, nicht? Weil wir kümmern uns um Finanzen und die Sicherung dieser Finanzen. Aber das Tolle ist tatsächlich, wir lernen alle möglichen Organisationseinheiten im Präsidium kennen, weil jeder kann uns kontaktieren. Ne? Wovon wir noch nicht gesprochen haben beispielsweise ist das gilt auch für die Schutzpolizei. Ja? Wir sind Ansprechpartner für die Leute, die eine Kontrolle machen und irgendjemanden finden, der irgendwas bei sich hat, vielleicht 180.000 Euro, komisch im Kofferraum oder auch in der Tasche und sonst wo, eine ganz komische Geschichte dazu hat, die zu dem und jenem gar nicht passt. Dann sind wir eigentlich auch da, auf einer Hotline angesprochen zu werden, gefragt zu werden, was soll ich jetzt damit tun und so weiter. Weil für solche, sagen wir mal, ambulanten Bedarfe sind wir dann auch da. Den Kollegen zu sagen, pass auf, ihr habt die und die Möglichkeiten, achtet da und darauf. Ganz wichtig, vor Ort, ja, erkundigt euch danach, ne, stellt sicher, dass ihr das und das in Erfahrung bringt, was später vielleicht nicht mehr geht. Und da sind wir Berater.
Weil du sagst Schutzpolizei. Also das ist ja auch das Interessante, finde ich. Normalerweise verbinden wir mit der Schutzpolizei diese große Spannweite und Abwechslung und Vielseitigkeit dann auch von den Tätigkeiten, mit den Delikten, mit denen man zu tun hat. Und bei der Kriminalpolizei reden wir ja oft von diesem Spezialistentum, ne? Spezialisierung. Aber gerade jetzt in eurem Bereich muss man sagen, ihr müsst schon sehr, sehr breit aufgestellt sein. Von der Vielseitigkeit, weil ihr eben ja mit allen Delikten euch auskennen müsst. Ihr arbeitet mit vielen verschiedenen Organisationen zusammen. Ist das schon so ein spezielles Feld der Kripo einfach, was anders ist als andere Kommissariate dann?
Ja, Jürgen hat es ja zum Beispiel eben die Hotline auch angesprochen. Wir betreiben ja bei uns eine extra Rufnummer, die man anrufen kann für bestimmte Fälle, wenn es jetzt zum Beispiel um sowas geht, dass draußen in der Kontrolle beispielsweise was festgestellt wird oder ein Kollege in seinem Verfahren vielleicht Hilfe im Bereich Vermögensabschöpfung oder Finanzermittlung braucht. Und das sollte man schon dann auch eine entsprechende Flexibilität haben, weil der Kollege ruft einen dann an, konfrontiert einen mit dem jeweiligen Sachverhalt und man muss halt in der Lage sein, den dann entsprechend auch zu würdigen und damit auch umzugehen. Ja. Also es ist schon vielleicht auf einer anderen Ebene, aber irgendwie wieder vergleichbar mit dem, was im Prinzip der Schutzpolizist macht, der ja auch immer wieder in ad hoc in eine Situation gebracht wird, auf die er reagieren und die er bewerten muss und für die er Maßnahmen treffen muss. Und bei uns ist das dann im Prinzip die Art, dass wir uns auf die Kollegen einstellen müssen, um zu wissen, wie können wir denen jetzt helfen, dass die mit ihrem Verfahren vielleicht mit uns gemeinsam oder mit unserer Hilfe dann eben erfolgreich sein können, ja.
Zu deiner Frage, ob wir so unheimlich breit aufgestellt sind, muss ich sagen, ich selber nehme das nicht so wahr. Also ich empfinde es nicht so, dass wir so super breit aufgestellt sind. Es ist nur so, ja, wir lernen möglichst oder sehr viele unterschiedliche Sachverhalte kennen, aber sie laufen im Prinzip immer wieder auf die gleichen Sicherungsnormen zu, nicht? Also es gibt verschiedene Normen, Gesetze, aufgrund deren Vermögen sichergestellt werden kann und wir kennen uns damit aus, was da sein muss, wie es formuliert sein muss oder worauf man achten muss und insofern ist das doch sehr speziell und das Attribut breit aufgestellt empfinde ich nur innerhalb meines Spezialbereichs eigentlich so. Ne? Mhm. Und als Finanzermittler, viele Finanzermittler oder Vermögensabschöpfer machen den Job eigentlich vergleichsweise lange, weil man auch eine Zeit zum Reifen braucht, glaube ich, um da auch gut zu werden oder so, oder überhaupt erst so reinzukommen. Ja. Aber es gibt natürlich auch Gegenbeispiele.
Ihr seid auf jeden Fall aber auch operativer. Du hast ja gesagt, ihr fahrt zu Durchsuchungen mit raus, seid also auch mal vom Schreibtisch weg. Führen euch eure Ermittlungen dann auch mal ins Ausland? Fahrt ihr auch mal ins Ausland, um dort die Täterschaft festzunehmen?
Naja, um die Täterschaft festzunehmen jetzt nicht unbedingt. Es ist jetzt eine absolute Ausnahme eher, dass man mal ins Ausland fährt. Es gibt Verfahren, wo das mal nötig ist, um dann Absprachen mit anderen Dienststellen oder Äquivalentdienststellen im Ausland zu tätigen. Aber ich sag mal, den operativen Ansatz und vor Ort, wie du das schon sagtest, die Festnahme vor Ort, die Maßnahmen vor Ort, die führen die dann da drüben schon selbst. Aber insbesondere, wenn man es mit größeren, umfangreicheren Verfahren mit Auslandsbezügen hat, dann macht es natürlich durchaus Sinn, wenn man sich dort mal mit der Staatsanwaltschaft, also auch mit unserer Staatsanwaltschaft gemeinsam dorthin bewegt und mit denen entsprechende Absprachen trifft, wie man in dem Verfahren jetzt beispielsweise zurande kommen könnte. Ja, das kann schon mal vorkommen, ja. Aber es ist auch eher die Ausnahme, ja.
Also dann ist unser Podcast in der Hinsicht auf jeden Fall dann vorne. Wir werden, das ist eine kleine Info mal am Rande, auch für alle, die uns jetzt zuhören und für unsere Community, wir werden in 56 Ländern gehört, habe ich neulich
ist nicht wahr.
Ja, zugesteckt bekommen. Das ist eine Zahl, ne?
Auf Deutsch.
Ja, noch sind wir nicht, noch wurden wir nicht synchronisiert. Vielleicht werden wir übersetzt irgendwo, wer weiß. Philipp, Jürgen. Ich fand es wahnsinnig spannend mit euch. Du hast gesagt, man bleibt in diesem Bereich dann doch etwas länger, weil man Zeit zum Reifen braucht. In dem Sinne wünsche ich euch noch eine sehr erfolgreiche Reifezeit und eine erfolgreiche Arbeit weiterhin im K65. Hat es euch ein bisschen Spaß gemacht?
Absolut. Vielen Dank.
Ja, also vielen Dank, dass ihr da wart. Kommt gut zurück nach Frankfurt. Und wenn ihr jetzt da draußen sagt, in die Fußstapfen von Jürgen und Philipp würde ich auch gerne mal treten, das hört sich sehr, sehr gut an, dann habe ich einen Tipp für euch. karriere.polizei.hessen.de. Da findet ihr alle Infos zum Studium, zu Karrieremöglichkeiten und auch zur Kriminalpolizei und zur Schutzpolizei natürlich. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid, wenn es heißt, kein Gelaber. Alles echt kugelsicher. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Kugelsicher.